Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und ihre Folgen für die Betroffenen. Das kann belastend und retraumatisierend sein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu Hilfsangeboten.
Fire.
Bisher bei Vor aller Augen.
Also Adi war sehr beliebt, der war auf dem Campingplatz eben, die kannten den, der gehörte quasi zum Inventar.
Also als sie in der Wohnung war, hat sie angefangen dann so zu weinen und mir sowas gesagt. Er hat ihr was angetan, das war für mich so ein Schock, als sie das gesagt hat.
Ich stand verrückt. Das ist hier so wahnsinnig eng gestrickt und es gibt so viele Betroffene. Also es kommen so viele Personen zusammen, die alle mutmaßlich dann, weiß nicht, nichts mitbekommen haben oder eigentlich mitbekommen haben müssen.
Wir haben hier letztes Mal über den Missbrauchsfall in Lüchte gesprochen. Über Andreas V., der jahrelang Kindern sexuelle Gewalt angetan hat. Und wie der Fall ans Licht gekommen ist.
Wir haben in 2018 haben wir Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch einer Sechsjährigen erhalten. Wir haben festgestellt, dass es sich bei der Missbrauchten um die Freundin eines 7-jährigen Pflegekindes gehandelt hat.
Das sagt Gunnar Weiß auf der Pressekonferenz, von der wir schon in Folge 2 gehört haben. Weiß leitet zu dem Zeitpunkt, also im Januar 2019, die Ermittlungskommission Camping für die Kreispolizei Lippe. Mit der Sechsjährigen meint er wohl Lisa, von der wir in der letzten Folge gesprochen haben, die damals eigentlich 9 ist. Weiß erzählt, wie sie Andreas V. festgenommen haben und wie der Fall dann immer größer wurde.
Wir haben in relativ kurzer Zeit durch Vernehmung und Auswertung eine Vielzahl geschädigter Kinder feststellen können und haben darüber hinaus Hinweise auf Kinderpornografie festgestellt, die zum Teil selbst hergestellt wurden.
Auch der damals 33-jährige Mario S. wurde festgenommen. Er hatte auf demselben Campingplatz eine Parzelle. Und ein dritter Mann, der nicht direkt vor Ort beteiligt war, der in einigen Fällen aber über das Internet live beim Missbrauch zugeschaut hat.
Bei dem Abnehmer der Kinderpornografie handelt es sich um diesen 48-jährigen Mann aus Stade. Hier sind wir auch noch in der Auswertung weiterer kinderpornografischer Daten.
Das alles auf einem Campingplatz, nur wenige Meter von Nachbarn entfernt. Eigentlich unvorstellbar. Und oft, wenn solche Dinge passieren, denkt man erstmal, wie krass das ist oder wie schlimm. Aber speichert das dann vielleicht als Einzelfall ab. Und erst ein bisschen später fragt man sich dann, wie konnte das eigentlich passieren? Und hätte man es verhindern können? Und im Fall Lüchte ist die Antwort darauf wohl leider ja. Es geht bald nicht mehr nur um massenhaften Missbrauch in dem Tatkomplex. Es geht auch um massives Behördenversagen. Und deshalb passiert wenig später etwas, was sehr selten in Deutschland vorkommt. Es wird auch gegen die Polizei ermittelt, gegen die Kreispolizei in Lippe. Ihr hört Vor aller Augen, ein Podcast über sexuelle Gewalt an Kindern und wie sie sich bekämpfen lässt. Ein FIO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und das ist Folge 3. Der verschwundene Koffer. Um besser zu verstehen, was hinter all dem steht und wieso gerade der Fall Lüchte viele Prozesse in NRW verändern wird, müssen wir jetzt aber nochmal einen kleinen Schritt zurück. Die Behördenfehler werden nämlich nicht direkt bei der Polizei offensichtlich.
Kommen Sie denn jetzt her aus München?
Nee, aus Düsseldorf. Ich bin um 10.30 Uhr losgefahren, aber...
Was ist denn das? Ein Diktiergerät? Das wäre cool.
Meine Kollegin Jana Stegemann, SZ-Korrespondentin für Nordrhein-Westfalen, und ich sind für diese Folge nach Hameln gefahren. Das ist rund 25 Kilometer von Lüchte entfernt.
Mein Name ist Roman von Alvensleben. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht.
Wir waren bei Roman von Alvensleben, der damals Lisa vertreten hat, und ihre Mutter, deren Anzeige ja den ganzen Fall erst ins Rollen gebracht hat. Wir treffen uns in seiner Kanzlei, in der mitten im Juli, mitten in der Pandemie, alle Fenster und Türen offen stehen. Er selbst hat eigentlich Urlaub, aber das Interview wollte er da doch reinschieben. Als Anwalt auch Interviews zu geben, Medienarbeit, wie er sagt, ist ihm wichtig, das betont er mehrmals. Und im Fall Lüchte, da war er ja auch von Anfang an mit dran.
Und dieses Ausmaß der Dinge wurde mir das erste Mal bewusst, oder welches Ausmaß das überhaupt nehmen kann, als ich den damaligen Landrat, Herrn Bartels, mehr oder weniger ohne Not habe vor die Kameras treten sehen mit einer Pressekonferenz. Und er gesagt hat, seine Mitarbeiter hätten nichts zu verantworten, sie hätten gar nichts falsch gemacht.
Er meint da nochmal eine andere Pressekonferenz als die am Anfang der Folge. Er redet von einer, die ungefähr eine Woche später im Jugendamt Hameln-Pyrmont stattfindet. Und Druck von außen war für den Landrat wohl schon da. Damals war schon bekannt, dass Andreas V. eine Pflegetochter hatte, dass er für die sogar 1.000 Euro Pflegegeld im Monat bekommen hatte. Deshalb haben die Medien schon beim Landrat angefragt. Und der versucht in der Pressekonferenz zu erklären, wie das sein kann, wie sein Jugendamt hier gearbeitet hat. Er wirkt dabei tatsächlich sehr defensiv. Und auf von Alvens Leben wirkt es wie Angriff als Verteidigung. Als ob da noch mehr hinter dem Auftritt stecken könnte.
Und ich hatte unsere Gespräche im Kopf, die ich mit der Mutter geführt hatte, und habe gedacht, das kann doch jetzt hier alles nicht wirklich richtig sein. Und habe dann sofort zum Hörer gegriffen und habe gesagt, irgendwas ist da faul, das kann alles nicht mit rechten Dingen losgehen.
Alvens Leben ruft bei einigen JournalistInnen an, so erzählt er es. Wie gesagt, Medienarbeit ist ihm wichtig. Und im Fall Lüchte versucht er über viele Interviews immer wieder Druck auf die Behörden auszuüben, damit besser aufgeklärt wird. Und so erreicht er auch Jana.
Wir als Süddeutsche Zeitung arbeiten in großen Fällen, die besonders viel Recherche, Aufwand und Manpower und Womanpower erfordern. Oft zusammen mit NDR und WDR, das ist eine Recherchekooperation. Und damals habe ich ein paar Tage alleine recherchiert in einem Fall Lüchte und dann war aber klar, es wird so groß. Und dann kam vom NDR die Britta von der Heide dazu. Und die Britta von der Heide war schon in Kontakt mit Roman von Alvensleben, eben dem Anwalt. Und dann haben wir uns zusammengeschaltet und dann so kam der Kontakt zustande, ja.
Es geht in den Gesprächen wohl auch um die Arbeit des Jugendamts und die Pflegetochter Lena. Wir haben ja letztes Mal schon ganz kurz darüber gesprochen, wie die überhaupt zu Andreas V. gekommen ist. Und damals wollten Jana und die KollegInnen von NDR und WDR das ganz genau wissen. Wieso ist so eine Parzelle, so ein Verschlag auf einem Campingplatz überhaupt als geeigneter Ort für ein Kind durchgegangen? Wie wurde das genau geprüft, dass das richtige Umfeld ist, dass Andreas V. sich gut kümmern kann? Sie beginnen zu recherchieren.
Eben der Landrat hat dann gesagt im Namen des Jugendamtes, ja, man könne sich gar nicht vorstellen, in welchen widrigen Situationen und schlimmen Situationen Kinder in Deutschland leben. Und es sei manchmal einfach so, dass natürlich nicht alle in irgendwelchen Hochglanzhäusern wohnen mit eigenen Zimmern. Und natürlich hätten seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gesehen, Campingplatz schwierig. Aber die leibliche Mutter des Mädchens, die wir jetzt ja Lena nennen, habe darauf bestanden, dass das Mädchen da lebt. Und weil man in solchen Situationen immer auch mit der Mutter, mit der leiblichen Mutter natürlich zusammenarbeiten möchte und solange es irgendwie möglich ist, ist der Ansatz in Deutschland ja auch immer, dass die leiblichen Eltern einbezogen werden.
Nur weil die Mutter von Lena das wollte, ist sie also am Campingplatz gelandet, heißt es. Und wie letzte Folge schon gesagt, Lenas Mutter muss ja auch wirklich überfordert gewesen sein. Und bei Andreas V. soll sich Lenas Alltag dann stabilisieren, sagt Jana.
Das ist auch am Anfang passiert und dadurch hat sich auch das Jugendamt Hameln-Pyrmont am Anfang total täuschen lassen oder auch sehr lange täuschen lassen, weil was dann irgendwann eine Mitarbeiterin bemerkte ist, das Mädchen trägt vernünftige Kleidung, das Mädchen ist gewaschen, das Mädchen putzt jeden Tag seine Zähne. Es geht um so kleine Sachen. Das Mädchen taucht jeden Tag in der Schule auf, es wirkt glücklich auf diesem Campingplatz und da sagt das Jugendamt, naja, wenn das Kind sich gut entwickelt und aber auf einem Campingplatz, warum denn dann nicht?
Um das Amt zusätzlich zu beruhigen, mietet Andreas V. eine feste Wohnung über der Sparkasse von Elbringsen, auch wenn er da offenbar so gut wie nie mit Lena ist. Aber sollte das Amt nicht auch sonst noch kritische Fragen stellen, abseits vom Wohnort?
Warum sollte jemand ein Mädchen aufnehmen, was ja auch eine Belastung ist, ein Kind bei sich zu haben, ein fremdes Kind, den ganzen Tag und sich darum zu kümmern? Warum macht jemand sowas? Und die Motivation hat vom Jugendamt, meinem Empfinden nach, überhaupt niemand hinterfragt.
Ab Ende Mai 2016 wohnt Lena bei Andreas V. Ab da wird er ihr mindestens 132 Mal sexuelle Gewalt antun. Und das Jugendamt? Jana und die anderen finden raus, dass dessen MitarbeiterInnen monatelang gar nicht auf dem Campingplatz zu Besuch sind. Die Besuche, die es später gibt, sind vorher angekündigt. Das heißt, Andreas V. weiß damals, dass jemand kommen würde. Und bereitet natürlich alles gut vor.
Es hat auch nie jemand vom Jugendamt in der ganzen Zeit alleine mit dem Mädchen mal gesprochen, wie sie das findet, sondern die Gespräche fanden immer statt im Beisein von Andreas V. Also da wird sich eine 5-jährige, 6-jährige, damals war sie ja 5, nicht öffnen und sagen, dies und das passiert.
Nachdem der Fall Lüchte im Januar 2019 bekannt wird, kommen aber noch weitere Dinge raus. Denn es gibt wohl schon kurz nachdem Lena auf den Campingplatz kommt, mehrere beunruhigende Meldungen bei Polizei und Jugendamt. Zum Beispiel von 2016.
Es gab einen Vater, der sich nach einem Gartenfest, wo auch Andreas V. war, mit der Lena, an den Kinderschutzbund Hameln-Pyrmont gewendet hat und gesagt hat, Andreas V. habe sich ganz seltsam verhalten auf diesem Geburtstag oder was es war, Geburtstag-Gartenfest. Und er habe irgendwie gesagt, er findet es toll, wenn Mädchen in seinem Nacken sitzen. Also er hatte die quasi so hoch, Huckepack und so. Und das fand dieser Vater alles ganz komisch und hat sich da eben an die gewendet.
Der Hinweis kommt beim Jugendamt Hameln-Pyrmont an, wo es im Prinzip heißt, alles geprüft kann nicht sein. Noch krasser ist das aber wohl, als Andreas V. 2016 mal beim Jobcenter ist. Er ist da seit Jahren arbeitslos und mit seiner neuen Pflegetochter Lena auf einem Termin. Obwohl November ist, trägt Lena ein Sommerkleid, was der Mitarbeiterin schon komisch vorkommt. Andreas V. spricht auch noch von einer Schenkungsurkunde für das Kind. Was noch seltsamer ist, weil es sowas ja überhaupt nicht gibt. Und dann sagt Andreas V. über seine Pflegetochter:
Erst macht sie mich heiß, will kuscheln und dann doch nicht, Frauen sind komisch. Und man muss immer überlegen, das hat er über eine 5-Jährige gesagt.
Diese Frau beim Jobcenter, der er das erzählt, ist wohl ziemlich entsetzt. Sie macht sich riesige Sorgen und sie versucht wohl wirklich alle Hebel in Bewegung zu setzen. Sie geht zum Kinderschutzbund, zu Jugendämtern. Von dort geht dann wohl auch ein Hinweis an die Polizei. Aber am Ende heißt es immer wieder, es sei alles abgeklopft worden bei Andreas V. Alles in Ordnung. Später erzählt die Frau,
dass der Leiter des Jugendamts in Blomberg, der quasi mit ihr in einem Gebäude saß, ist irgendwann sogar in ihr Büro gekommen, habe mit der Faust auf den Tisch gehauen und sie bedroht, sie solle jetzt endlich damit aufhören, überall rumzulaufen und diese Geschichte zu erzählen.
Dass das am Ende so läuft, ist echt irgendwie unglaublich. Und mir ist jetzt schon klar, dass ich hier aus einer Perspektive spreche, in der das volle Ausmaß von Andreas V.s Taten schon bekannt ist. Aber solche Hinweise hätten doch auch damals schon für mehr Aufsehen sorgen müssen. Zumindest in der Summe, also mit allem, was da dann vorgelegen ist. Eine Mitarbeiterin beim Jugendamt macht zum Beispiel ja auch ein sogenanntes Genogramm.
Da erstellt man quasi die Beziehungen, die diese Menschen in ihrem Leben so bisher gepflegt haben. Und da ist ihr aufgefallen, dass der Mann, also Andreas V., eben Zeit seines Lebens junge Frauen in Abhängigkeiten bringt. Und das ist natürlich ein Indiz für nichts Gutes, ehrlich gesagt. Und das ist ihr sogar aufgefallen. Also das ist ja immer, er hat zum Beispiel der Mutter von Lena ja auch Geld gegeben, wenn sie ihm am Wochenende die Lena übergeben hat, damit sie feiern gehen konnte.
Aber was passiert kurz nachdem der Fall Lüchte auffliegt?
Es war ja klar, dass die Staatsanwaltschaft bei den Jugendämtern die Akten beschlagnahmen wird, also Digital- und Papierakten. Und ein paar Tage vorher hat eben diese Mitarbeiterin, auf Geheiß des Chefs wohl, diesen Hinweis da gelöscht.
Der Hinweis auf das Genogramm wird gelöscht. Das können die Ermittlungsbehörden nachvollziehen. Und spätestens als das rauskommt, sind sich schnell fast alle einig, der Fall Lüchte ist ein ziemliches Behördenversagen. Und das sagen nicht nur JournalistInnen, die den Fall recherchieren, nicht nur Anwälte wie Roman von Alvensleben, sondern auch jemand, von dem das damals eigentlich keiner so richtig erwartet hatte, weil er selbst in letzter Instanz für einige der Prozesse verantwortlich ist. Vor allem bei der Polizei.
Wie kann ein normaler Mensch, aber erst recht ein Experte der Polizei und ein Experte des Rechts oder ein Experte des Jugendamtes, dann nicht alarmiert sein? Da kam ja da meine Idee, meine Oma hätte das gemerkt, nicht? Also, weil das war doch allein die Bilder ohne jede Information hätten mir gesagt, da stimmt was nicht. Wie kann man ein Kind in so einer Situation lassen? Das ist nicht in Ordnung. Das muss nicht sexueller Missbrauch sein, aber irgendwas stimmt hier nicht.
Das ist Herbert Reul. Er ist seit 2017 Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Seit 4 Jahren also, als wir ihn im Juli 2021 interviewen. Wenig später ist er wegen der Flutkatastrophe im Dauereinsatz. Aber das bringt der Job eben mit sich. Man muss immer auf Neues reagieren und ist ziemlich oft im Krisenmodus. Und so hat auch der Fall Lüchte Reuls Amtszeit ziemlich unerwartet komplett verändert. Er erinnert sich noch an seine erste Reaktion, als er damals davon erfährt.
Und das war so eine Mischung aus Entsetzen, Panik, Unruhe, Unsicherheit.
Das bezieht sich nicht nur auf den Missbrauchsfall selbst, auf das, was Andreas V. getan hat. Denn alleine dadurch, dass er selbst, also Reul als Innenminister, persönlich dazu geschaltet wird, ist ihm schon klar, dass hier vieles falsch gelaufen ist.
Man denkt ja dann auch sofort, bist du schuld dran, hast du was falsch gemacht, welche Verantwortung musst du übernehmen und was kann man jetzt tun?
Reul ist eben auch wütend, wegen der möglichen Fehler beim Jugendamt und der Polizei. Das habt ihr gerade vorhin schon gehört. Das Zitat, meine Oma hätte das gemerkt, sagt er damals das erste Mal im NRW-Innenausschuss. Das geht dann durch Radios, durch Fernsehsendungen und Zeitungen, weil so eine Aussage für den Innenminister ziemlich ungewöhnlich ist. Und gerade Herbert Reul, den kennt man bis dahin eher anders. Der spricht oft fast zärtlich von seiner Polizei, die lobt er und verteidigt sie. Und da überrascht es viele eben, dass er plötzlich beim Fall Lüchte so hart und kritisch reagiert. Vor allem viele PolizistInnen hätten sich da wohl eher einen Schulterschluss gewünscht, Solidarität von oberster Seite. Und das dann eben auch gegenüber den Medien und der Bevölkerung. Reul sieht das aber anders. Natürlich müsse er Probleme ansprechen, wenn er sie sieht.
Bei 56.000 Leuten in der Polizei kann nie alles glatt laufen. Es sind Menschen wie du und ich, Punkt. Also gibt es auch Fehler.
Und hier ist er jetzt einer der Ersten, der dieses Versagen im Fall Lüchte von politisch verantwortlicher Seite so klar benennt. Der wirklich auch von Polizeiversagen spricht, von einem Desaster. Und das stößt natürlich vielen bei seiner Polizei in NRW bitter auf. Es gibt ein paar Wochen später zum Beispiel eine Aussprache mit einigen PolizistInnen, an die sich Reul erinnern kann. Und da ist er nicht der Einzige, der sich auskotzt, wie er sagt.
Der Vorwurf war, wieso können Sie uns so in Misskredit bringen? Wir sind doch gar nicht alle so. Wieso richten Sie hier so einen Schaden an, indem Sie Fehler benennen und damit die ganze Polizei diskreditieren? Dann habe ich gesagt, was ist hier los? Ich habe gelernt, als Neuling der Polizei, dass man, wenn ein Problem da ist, es benennen muss, um es aufzuklären. Ihr seid doch die Schützer des Rechts. Und zwar von groß und klein, Mann und Frau. Und dann ist doch das Normalste der Welt, was ich jetzt hier mache. Und da wurde es stiller im Saal.
Ob danach auch wirklich aller Ärger an Reul ausgeräumt war und er bei jedem Fehler der Polizei immer so konsequent hinschaut wie da, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber er selbst steht immer noch voll hinter seiner Kritik. Wie er es erzählt, gibt es nämlich noch einen anderen Grund, warum er so deutlich reagiert. Und das hängt mit einem Erlebnis zusammen, das er zufällig nur wenige Monate vor dem Fall Lüchte hat. Als Innenminister will sich Reul nach seinem Amtsantritt nämlich in allen möglichen Kriminalitätsfeldern einarbeiten.
Das war Einbruchdelikte, Taschendiebstähle. Ich habe dann erst angefangen, mich mal schlau zu machen. Und dann landete ich irgendwann eben auch bei den größeren Dingen.
Damit meint er zum Beispiel Clankriminalität. Das ist auch ein großes Thema seiner Amtszeit. Und dann ist er für etwas ganz anderes beim LKA.
Ich war im Landeskriminalamt und habe mir im Landeskriminalamt alles angeguckt, was mit dem Thema Kinderpornografie und Kindesmissbrauch im Netz passiert.
Einer, der damals vom LKA dabei war, sagt uns, sie hätten das Thema von Missbrauchsdarstellungen eben schon vor Lüchte erkannt gehabt. Das haben sie zeigen wollen. Im Dezember 2018 habe eine Landesarbeitsgruppe dazu die Arbeit aufgenommen. Und der Innenminister sollte sehen, worum es dabei geht.
Und die haben mir das so stufenweise immer mit höheren Erschwerniszulagen gezeigt. Bilder, Filme, also will ich aber jetzt nicht wieder wiederholen. Also es wurde immer dramatischer.
Herbert Reul sieht bei dem Termin also Videos und Bilder, die täglich zu Tausenden von deutschen IP-Adressen verbreitet werden. Die Beamtinnen sich dann einzeln anschauen müssen, um die Täter dahinter ermitteln zu können. Und dieser Besuch verändert etwas für den Innenminister.
Ich habe mir da einen halben Tag den Schmutz dieser Welt angeguckt, kam nach Hause und habe gedacht, das ist doch nicht wahr, die Welt kenne ich ja gar nicht.
Ab da, so beschreibt es Reul, war er hochsensibilisiert, auch wenn er noch nicht genau wusste, was er damit jetzt anfangen soll. Oder besser gesagt, wo er ansetzen soll.
Da habe ich es erstmalig begriffen, was das für eine Dimension ist. Mit Lüchte war der konkrete Anlass da, das ist nicht mehr in der fernen Welt, sondern bei dir zu Hause vor der Tür. Und damit war die Frage für mich, da gab es gar nichts mehr, mache ich was oder verpenne ich das Thema weiter? Und dann war für mich klar, da habe ich jetzt einen Auftrag, da muss ich mich drum kümmern. Entweder gehe ich damit unter und fliege aus dem Amt oder ich löse das Problem. Das war die Alternative.
Da will er also handeln, sagt Reul. Aber er wird eben doch immer wieder von den Ereignissen überrollt. Und auch die nächste Wendung im Fall Lüchte fand ich echt krass.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den Ermittlungen zum Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte im Teutoburger Wald sind Beweismittel verschwunden. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul räumte ein, es fehlten schon seit Ende Dezember 155 CDs und DVDs sowie ein Koffer. Offenbar seien die Räume der Polizei in Detmold unzureichend gesichert gewesen.
Das ist die Tagesschau vom 21. Februar 2019. Und das war tatsächlich nochmal ein echter Schock damals. Während viele Menschen im Fall Lüchte versuchen, den Scherbenhaufen aufzukehren, also zu verstehen, warum mehrere Hinweise an Jugendamt und Polizei nicht ernst genommen wurden, dass Andreas V. ein Missbrauchstäter sein könnte, währenddessen gibt es neue Meldungen über die Kreispolizei Lippe. Ein Teil der Beweise, die man auf der Parzelle von Andreas V. sichergestellt hat, sind plötzlich verschwunden. Und obwohl es in der Tagesschau gerade schon gesagt wurde, noch einmal, 155 DVDs und CDs und ein Koffer. Das sind entscheidende Asservate, also mögliche Beweise für den Fall. Und die sind einfach weg. Verschwunden aus der Polizeistelle. Aus einem Raum, in den offenbar jeder rein konnte. Und wer bis dahin schon von einem Skandal gesprochen hat, naja, den macht das Ganze dann ziemlich sprachlos.
Was kriege ich für Ärger, wenn in einer Ermittlungsakte meine Seite fehlen würde?
Das ist nochmal Roman von Alvensleben, der die damals 9-jährige Lisa in dem Fall vertritt.
Dann kam das mit dem Koffer, glaube ich, vorher, dass aus einer Polizeidienststelle ein Koffer, der als mittelgroßer Reisekoffer bezeichnet worden ist, mit CDs verschwindet. Natürlich fragt man sich, wer war da drauf? Und was konnte man da sehen? Und wer hatte ein Interesse, dass das verschwindet? Das ist ja nicht einfach so weg. Das schmeißt keine Reinigungskraft weg. Das schmeißt kein Hausmeister weg oder ähnliches.
Ich habe mir ehrlich gesagt das Gleiche gedacht, als ich das gehört habe. Wie? Da verschwinden jetzt Beweise. Da müssen ja eigentlich alle total alarmiert sein, dass da bewusst irgendwas vertuscht wird. Also ist vielleicht die Polizei involviert oder soll irgendjemand geschützt werden dadurch? Darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Zuerst ist da aber noch eine andere Sache, von der Roman von Alvensleben nur per Zufall erfährt, die alles nochmal schlimmer macht. Alvensleben hat damals nämlich einen Mandanten wegen einer ganz anderen Angelegenheit. Und mit dem spricht er zufällig mal über den Fall Lüchte im April 2019. Das ist zu der Zeit natürlich immer irgendwo Gesprächsthema in der Gegend. Und da erzählt der Mandant,
er hätte den Auftrag bekommen, ein junger Mann, recht dynamisch, den Campingplatz da dem Erdboden gleich zu machen.
Der Mann wird als Abrissunternehmer für die Parzelle von Andreas V. engagiert. Das findet Alvensleben spannend. Der Fall beschäftigt ihn ja. Und da gibt er dem Mann seine private Handynummer.
Und ob er wüsste ja nicht, was da passieren würde und so, ob er nicht mal meine Handynummer haben könnte. Ich fuhr nämlich in Urlaub und saß dann irgendwie am Mittelmeer und dann rief der mich ganz hektisch an und sagt, wir haben da in so einem Häuschen da noch jede Menge gefunden.
Jede Menge ist vielleicht etwas viel gesagt. Der Abrissunternehmer hat aber immerhin 17 meist ältere Datenträger gefunden. Die Polizei behauptet, die waren in einem doppelten Boden. Sie können das aber gar nicht so genau wissen, weil sie beim Abriss nicht dabei waren. Und auch wenn es nur 17 waren, es geht immerhin um mögliche Beweise für noch weitere Missbrauchstaten. Und es kommt im Zuge dessen auch raus, dass ein Geräteschuppen in der Nähe, zu dem Andreas V. immer Zugang hatte, nie durchsucht worden war.
Wurde die Hütte abgerissen, dann tauchten noch irgendwelche Filme auf, die irgendwie Tatrelevanz hatten. Das kann man sich eigentlich alles gar nicht so richtig vorstellen. Das ist Behördengrusel par excellence.
Davor hatte Herbert Reul, der verantwortliche Innenminister, noch gesagt, die Ermittler würden an dem Ort des Geschehens jeden Stein umdrehen und notfalls den Stein auch noch röntgen. Danach, sagt er, wenn die Datenträger in Hohlräumen versteckt waren oder dort hineingerutscht sind, kann man sie ja erst bei Abrissarbeiten finden. Fragwürdig ist das natürlich trotzdem und hat noch eine größere Dimension. Bis zu dem Zeitpunkt waren ja auch schon jede Menge andere Menschen am Platz gewesen, auch Journalistinnen wie meine Kollegin Jana Stegemann. Das hat sie mir bei unserem Besuch am Campingplatz erzählt.
Und konntest du jemals dann rein auf die Parzelle, als es noch war? Das war natürlich immer abgesperrt wahrscheinlich.
Ganz am Anfang konnte man quasi direkt ins Zelt gehen. Haben wir nicht gemacht, weil es ein Tatort ist. Aber die Parzelle am ersten Tag, als ich hier war, die Parzelle war nur abgesperrt mit einem roten Band, mit dem Flatterband. Das Auto stand da noch, das Kennzeichen stand da noch. Man konnte reinschauen ins Auto, man konnte reinschauen ins Vorzelt. Ja, und dann irgendwann, nach mehreren Wochen, konnte man nicht mehr so einfach ran, weil dann gab es Bauzäune und dann gab es 24 Stunden Polizeiüberwachung. Aber sehr, sehr lange konnte ich jederzeit hierhin. Und wie du jetzt auch gerade gesehen hast, man kann von drei Seiten an den Campingplatz ran.
Ja.
Das ist nicht abgesperrt. Das heißt, man hätte auch nachts hier locker, wenn man es drauf angelegt hätte, Beweise stehlen können.
Wie gesagt, einige wurden erst beim Abreißen gefunden, andere bei der vierten Durchsuchung bei der Polizei. Selbst beim fünften Mal werden noch ein PC, eine Festplatte und 131 CDs gefunden. Davor hätte Andreas V. selbst noch Zeit gehabt, Beweise zu vernichten. 3 Wochen nach der ersten Anzeige wird ihm ja seine Pflegetochter weggenommen. Er weiß also, dass da was passiert. Er ist aber nochmal 3 Wochen auf freiem Fuß, bis er verhaftet wird und bis es zur ersten Razzia auf seiner Parzelle kommt. und ich kann es vermutlich nicht deutlich genug sagen, das alles ist so natürlich nicht normal. Es reiht sich ein Fehler an den nächsten. Und aus dem Missbrauchsfall Lüchte ist da endgültig einer der größten Behördenskandale geworden, den es in Deutschland in den letzten Jahren gegeben hat. Es gibt bald auch einen Untersuchungsausschuss im Landtag von NRW. Herbert Reul wird von der Opposition mehrfach zum Rücktritt aufgerufen, weil er letztlich ja auch die Verantwortung für die Polizei in Lippe hat.
Ja, ich wäre zurückgetreten und die hätten dann also weitergemacht wie bisher.
Den Gefallen tut er seinen KritikerInnen also nicht.
Am Anfang saß sie erst nach dem Motto, auch so, jetzt killen wir den Reul. Und dann ist das Problem gelöst, wie immer so. Es laufen ja die Abläufe dann. Skandal, Minister weg und boah, toll, Erfolg. So.
In einer Landtagssitzung, in der seine Behörden und in Folge er besonders hart kritisiert werden, ruft er in seiner Rede danach ins Plenum, die gesamte Gesellschaft habe doch den sexuellen Missbrauch von Kindern über Jahrzehnte nicht ernst genug genommen. Ja, auch die Polizei. Aber jetzt müsse man es eben zusammen besser machen. Für Reul bleibt also die Flucht nach vorne. Er will selbst für lückenlose Aufklärung sorgen.
Aber mir war klar, das ist eine andere Dimension, da muss irgendjemand noch zusätzlich drauf gucken. Und das haben wir hier relativ schnell entschieden.
Jemand muss da drauf gucken. Genauer gesagt, ein Sonderermittler. Diese Funktion ist völlig neu. Die gibt's eigentlich so noch gar nicht bei der Polizei. Jemand, der auch gegen die eigenen KollegInnen ermittelt, bei der Kreispolizei Lippe. Und der für den Auftrag engagiert wird, kommt recht unverhofft dazu.
Am Freitag davor war ich noch mit Freunden Skilaufen und auf der Piste ereilte mich der Anruf meines Vertreters. Er sagte, ich muss nach Lippe, dort fehlen Asservate aus dem Verfahren heraus.
Das ist Ingo Wünsch. Den Fall hat er natürlich mitbekommen, mit seinen vielen Wendungen, die wir jetzt schon hatten. Und dann hört er von diesen fehlenden DVDs, den CDs und dem Koffer, die zuletzt kurz vor Weihnachten 2018 in einem Auswertungsraum gesehen wurden.
Das ist ja, hat ja alle wachgerüttelt, nicht nur Polizei, auch Gesellschaft, Öffentlichkeit, Politik, alle. Dass da Asservate fehlen, das war mir, also sage ich mal, ich könnte es so formulieren, der Schnee, auf dem ich stand, wurde für mich gedanklich schwarz.
Am Montag ist Ingo Wünsch also wieder zurück im Büro in Düsseldorf und gleich wieder weg. Es geht für ihn nach Lippe mit einem kleinen Team. Die Parzelle von Andreas V. wird ein fünftes Mal durchsucht, diesmal auch mit einem Datenspeicherspürhund, der extra aus Sachsen angefordert werden muss. Damals gibt's nur diesen einen in Deutschland. Wünsch und sein Team sprechen mit den MitarbeiterInnen in Lippe und versuchen aufzuklären, was falsch gelaufen ist, wer mit wem womöglich nicht gesprochen hat und vor allem, wo diese fehlenden Beweismittel sind. Das sind alles, das muss ich dazu sagen, erstmal auch nur sogenannte Verwaltungsermittlungen, also keine strafrechtlichen. Die kleine Polizeidienststelle in Lippe sei mit dem großen Fall einfach überfordert gewesen, heißt es. Das Team um Ingo Wünsch will zu dem Zeitpunkt also nur verstehen, wie das passieren konnte. Sie wollen noch nicht davon ausgehen, dass jemand bei der Polizei Lippe bewusst selbst die Beweise vernichten wollte, obwohl es natürlich im Raum steht. Das ist auch Wünsch und seinem Ermittlungsteam bewusst.
Wir haben so taktische Pausen eingelegt, so in der Hoffnung, Ruhe reinzubringen, dass vielleicht derjenige, der die Asservate aus welchen Gründen heraus auch an sich genommen hat, vielleicht die vor einer Kirchentür abstellt und sonst was. Ja, das war also für uns auch taktisch wirklich geplant, in der Hoffnung, dass sie irgendwie wieder auftauchen. Wie sie dann forensisch belastbar hätten, noch verwertet werden können für das Verfahren, das ist eine justizielle Frage vor allem auch. Aber uns ging es ja auch für das Verfahren und für die Opfer aus dem Verfahren heraus in erster Linie darum, diese Asservate zurückzukriegen, um das Verfahren damit ein Stück weit wieder abzusichern und in zweiter Linie da einen in Anführungsstrichen vermeintlich Schuldigen zu finden.
Taktische Pause. Das heißt in dem Fall wirklich, ich habe nachgefragt, Wünsch und sein Team kündigen recht offen an, an den Tagen sind wir übrigens nicht da, das sind wir wieder in Düsseldorf. Dann fahren sie und hoffen, dass der Koffer in der Zeit vielleicht wieder auftaucht, dass jemand ihn zurückstellt, was leider nicht passiert. Das Material bleibt verschwunden. Und auch für andere Pannen gibt es keine wirklich zufriedenstellende Erklärung. Nach 3 Wochen ziehen der Sonderermittler Ingo Wünsch und sein Team wieder aus Lippe ab. Da ist nämlich klar,
dass ein nachvollziehbarer Verlust dieser Asservate, der nicht strafrechtlich relevant wäre, nicht zu erklären war. Und damit blieb einfach nur übrig, und das ist auch nach wie vor die Schlussfolgerung, durch schuldhaftes Verhalten diese Asservate nicht mehr dort, wo sie hingehören, nämlich bei der Polizei. Und damit liegt einfach der Verdacht einer Straftat zugrunde. Und damit war das natürlich unmittelbar auch an die Staatsanwaltschaft in Bielefeld abzugeben.
Also kurz gesagt, Wünsch geht davon aus, dass jemand die Beweise bewusst verschwinden hat lassen. Das kann eigentlich nur jemand sein, der bei der Polizei arbeitet. Aber er kann dort niemandem etwas nachweisen. Die Frage, wer genau wann Zutritt zu den Asservaten hatte, bleibt ungelöst. Es hätte jeder sein können. Und ohne Spur sind dem Sonderermittler die Hände gebunden. Der Fall wird an die Staatsanwaltschaft Detmold übergeben, die ab jetzt gegen Unbekannt ermittelt. Und so viel vorweg, auch diese Ermittlungen werden ergebnislos bleiben.
Mich ärgert immer noch, dass ich nicht weiß, wo diese Asservate abgeblieben sind. Wir haben es nicht klären können. Genau, Koffer und die Mappe. Ich möchte es wissen, wo die sind. Ich weiß es bis heute nicht.
Es gibt ein paar personelle Konsequenzen. Bei der Polizei Lippe werden mehrere führende Beamte versetzt oder pensioniert. Eine Mitarbeiterin des Jugendamts wird entlassen, der Leiter versetzt. Beide hatten nachträglich Akten zu dem Fall manipuliert. Der Landrat von Hameln-Pyrmont, Tjaak Bartels, der vom Anfang der Folge, wird im Oktober 2019 mit 50 Jahren in den Ruhestand versetzt. Am Ende wird aber niemand so wirklich zur Verantwortung gezogen. Im März 2020 stellt die Staatsanwaltschaft Detmold dann auch die Ermittlungen gegen alle beteiligten Polizeibeamten und JugendamtmitarbeiterInnen ein. Im Landtag, beim Untersuchungsausschuss, würden die JugendamtsmitarbeiterInnen auch zu den wichtigsten Zeugen gehören. Aber 4 von 5 verweigern die Aussage, was auch Roman von Alvensleben damals sehr ärgert.
Die Menschen im Jugendamt sind dafür da und die haben entsprechende Ausbildung, den Schutz von Kindern zu gewährleisten. Und wenn sie Kinder nicht schützen können, dann haben sie verdammt nochmal die Aufgabe, uns allen zu sagen, warum das nicht gewährleistet werden konnte, damit wir daraus lernen und da für die Zukunft Lehren daraus ziehen, um zu verhindern, dass das jemals nochmal passiert in dieser Art und Weise.
Was bleibt also vom Fall Lüchte? Diesem Missbrauchskomplex, der schon Jahre vorher zu einem Ende hätte kommen können, in dem so viele Kinder so lange von allen Behörden im Stich gelassen wurden und der die katastrophalen Fehler von mehreren Stellen bei Polizei und Jugendämtern aufgedeckt hat für die gesamte Öffentlichkeit. Das Vertrauen in diese Behörden ist beschädigt. Und das muss vor allem einer auf seine Kappe nehmen, der Innenminister Herbert Reul. Der wird politisch ja auch stark angegriffen, muss sich immer wieder verteidigen, aber verbucht das alles rückblickend als Erfolg.
Das war für mich heute, das Wort darf man glaube ich nicht sagen, aber eigentlich ein Glücksfall, weil ich damit den Dreh hatte, die Polizei in einem massiven Maße erstens zu modernisieren, wenn man mal Technik betreibt, und zweitens inhaltlich total neu aufzustellen. Das Thema war ein Thema unter ferner Liefen vorher, auch in der Polizei.
Dadurch, dass der Fall deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat, rückt das Thema der sexuellen Gewalt an Kindern plötzlich in die Öffentlichkeit. Alle Augen sind auf Nordrhein-Westfalen gerichtet. Reul macht das Thema zur Chefsache. Er räumt der Aufklärung die gleiche Dringlichkeit ein wie dem Kampf gegen Terror. Das hatten wir in Folge 1 schon. Er vervierfacht das Personal im Ermittlungsbereich landesweit. Mehr als 30 Millionen Euro fließen in neue Auswertungstechnik. Und der Sonderermittler Ingo Wünsch wird Leiter einer landesweiten polizeilichen Stabsstelle für den Bereich. Die ist dann direkt bei Reul angebunden. Dadurch gibt es kürzere Entscheidungswege, eine ganz andere Erwartungshaltung, was Erfolge angeht, und der Bereich kann schneller entwickelt werden. Und das wirkt.
Und da, wo wir heute stehen, wissen Sie ja, jetzt kann man sagen, die Steigerung der Fallzahlen, das darf doch nicht wahr sein. Doch, das ist richtig. Das sind keine neuen Taten, die darüber entstanden sind. Es wären Taten, die hätte es auch so oder so gegeben. Wir sehen die jetzt, wir ermitteln die jetzt und wir holen Kinder aus diesen schrecklichen Martyrien heraus. Das wäre uns vorher so nicht gelungen.
Wir haben für unseren Podcast mit mehreren Leuten gesprochen, die in den Fall Lüchte involviert waren. Vor allem auf Seite der Ermittler. Und das, was Wünsch hier sagt, ist etwas, das wir so oder ähnlich von fast allen hören. Dass Lüchte zwar ein unfassbares Versagen war, dass sich, so blöd das klingt, aber auch etwas Gutes daraus entwickelt hat. Es hat sich was geändert. Man beginnt, über das System hinter den Gewalttaten nachzudenken. Über Manipulation und Machtmissbrauch. Über Menschen, die wegschauen oder die nicht zuhören wollen, wenn jemand anderes Alarm schlägt. Die ErmittlerInnen in NRW nehmen das Thema jetzt sehr viel ernster.
Es gab ein Kind und mit dem war was passiert. Damit fing es ja an. So, und dann kommt jeden Tag oder alle paar Tage irgendwas Neues raus. Ist doch klar, das ist nach dem Motto, wer gräbt, findet im Mist auch immer was Neues.
Und deshalb kann es für Reul damals nur einen Entschluss geben. Weiter zu graben. Mit ganz neuen Mitteln. Und die bringen einen ganz neuen, furchtbaren Fall ans Licht. Und um den geht's in der nächsten Folge.
Ich habe hier wie ein Rumpelstilzchen geschimpft und habe gesagt, ja rein. Und die haben gesagt, machen wir nicht. Wir warten, bis der kommt, weil die schlimmsten Sachen haben die Jungs immer bei sich. Und ich kann nur sagen, heute, mein Gott, haben die recht gehabt. Gott sei Dank, dass ich mich nicht durchgesetzt habe. Denn als der aus dem Urlaub kam und die sein Handy hatten, dann hatten die mit dem Handy die Zentrale. Da haben sie die ganze Nummer aufgerollt.
Vor aller Augen ist ein Fayo Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn ihr jetzt Hilfe sucht oder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu dem Thema, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Es gibt dort zum Beispiel auch die Nummer für das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist bundesweit erreichbar, kostet nichts und ist total anonym. Da können sich Betroffene von sexueller Gewalt melden, Angehörige und eigentlich jeder und jede, der oder die Rat braucht. Die Nummer ist 0800 22 55 530. Redaktion dieses Podcasts hatten Marisa Gierlinger, Jana Stegemann und ich, Vincent Vitus Leitgeb. Produktion und Regie Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoev. Redaktion Fayo Isabel Lübert-Rhein, Johanna Bowman und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld.